Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Heute mit Le Brett. Das ist unser Format, bei dem wir über mehrere aktuelle Brettspiele reden. Und dazu habe ich mir eingeladen zwei absolute SpezialexpertInnen, nämlich die wunderbare Marie von Nordsprech. Schönen guten Morgen.
Hallo Manu, einen wunderschönen guten Morgen.
Wir haben uns ja lange nicht mehr gesprochen. Lange nicht mehr über Brettspiele gesprochen.
Ich bin schon auf Verzug.
Genau. Und der dritte im Bunde heute, Steff, aka Krimi Master. Schönen guten Morgen, Steff.
Einen schönen guten Morgen. Mensch, ich freue mich, dass wir wieder über Brettspiel reden können.
Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist, nachdem ich ja in letzter Zeit ein bisschen auch die Fühler ausgestreckt habe, mit den Affenfratzen gesprochen habe. Und dein Kollege Nico war letztes Mal auch dabei und heute wieder der altvertraute Steff.
Tolle Folgen sind das geworden übrigens.
Auch ja, ohne Spaß gemacht. Ja. Sehr schön. Wir reden heute über vier aktuelle Brettspiele und zwar Calico, Santa Monica, Eine wunderbare Welt und Cubitos. Vier ganz grundverschiedene Spiele, ein paar Parallelen gibt es natürlich schon auch, aber wir stellen sie euch jetzt ausführlich vor. Und jetzt habe ich selbst vergessen, mit was wir anfangen. Wir fangen an mit Calico, glaube ich, gell? Die wunderbaren Katzen.
Genau,
Calico von Ravensburger und ist vom Autor Kevin Russ. Habe ich mich sehr drauf gefreut, weil ich schon wusste, oh, Plättchenlegespiel, damit kann ich bestimmt meine Frau auch wieder überzeugen, die nicht so die affine Brettspielerin ist, aber mit Nova Luna zum Beispiel oder auch solche Spiele in dieser Art, die so ein bisschen abstrakt sind, wo man so Plättchen legt, da kann ich sie eigentlich immer für begeistern. Sie ist zwar ein Hundemensch und ich bin ein Katzenmensch, also von daher habe ich gedacht, da wird es vielleicht vom Thema schwierig, denn Calico, das Spiel, ist ein der Name einer Katzenrasse, wenn ich das richtig verstehe. Das sind diese
dreifarbigen, ne?
Dreifarbigen, braun, gold, rothaarigen Katzen, die so ein bisschen
Glückskatzen.
Die so sehr, sehr warme Gefühle in mir auslösen. Ich hätte diese sehr gerne. Ja, ich hätte sehr gerne so eine Calico-Katze. Ja, deswegen habe ich mich sehr auf dieses Brettspiel gefreut. Und was machen wir? Wir legen Plättchen. Sehr abstrakt erstmal, aber das Thema wird hier wirklich sehr schön eingebunden, denn im Endeffekt ist es thematisch so erklärt, dass wir einen Kilt-Teppich nähen. Also die Kilts kennt ihr vielleicht, diese Flickenteppiche, die so traditionell aus verschiedenen Versatzstücken zusammengenäht werden. Das sind diese Plättchen, die wir hier legen, sind so sechseckige Plättchen. Und jetzt kommt die Besonderheit, diese Katzen, die sind ja farbenblind. Also Katzen sehen ja keine Farben, deswegen kann der Teppich aussehen, wie er will, aber die sind so wählerisch, die legen sich nur auf bestimmte Muster. Also die wollen dann drei Plättchen, die zusammenhängend ein Karo-Muster haben oder wollen fünf Plättchen, die egal wie angeordnet sind, aber unbedingt die Lilienmusterung haben. Das wollen wir schaffen. Und dann kommen diese Katzen anmarschiert, legen sich drauf, Steff, und das sind Bonuspunkte Plättchen. Und du bist doch immer der sagt, Spiele müssen sehr thematisch sein. Das ist, glaube ich, dieses Jahr das albernste Thema, was ich hatte, aber trotzdem funktioniert es irgendwie.
Oh, nee, da war die Insel der Katzen aber noch alberner.
Ja, stimmt.
Witzigerweise auch Katzen, ja. Aber ich finde das hier tatsächlich gelungen dafür, dass es ein abstraktes Spiel ist. Also, weil die haben sich was überlegt und da war zumindest noch etwas, wo ich sage, ach ja, es ist ansprechend, es sieht wunderschön aus. Also diese Katzen, ich meine, die sehen wirklich so aus, als würde man sie gleich streicheln wollen. So schön sind die auch designt. Und auch irgendwie, es ist ein bisschen nachvollziehbar, ja, okay, ich muss halt so meinen Kilt zusammenstellen, dass halt irgendwas entsteht, dass die Katze, wissen ja alle, Katzen sind sehr wählerisch, ja, dass es wirklich genau so aussieht, was sie eben gerne haben möchte. Und erst dann kommt sie eben auf meinen Flickenteppich darauf. Und das ist relativ simpel von den Regeln her. Also ganz viel erklären muss man eigentlich gar nicht, sondern ich habe dann immer drei Plättchen zur Auswahl. Und davon nehme ich eins. Und wenn ich am Zug bin, lege ich erstmal eins von diesen aus. Und auf meinen, dann wird sich nach und nach bildet sich eben dieser Flickenteppich dann. Und immer wenn ich dann sage, ach, jetzt habe ich wieder das erfüllt, kommt halt so eine Katze und wird draufgelegt. Und wie du es schon gesagt hast, bei den Katzen, die schauen eher auf die Bemusterung, gibt es aber noch die Knöpfe. Und die Knöpfe werden dann draufgelegt, wenn ich eine bestimmte Anzahl von Farben habe. Also wenn ich drei gleiche Farben aneinander habe, dann kommt ein Knopf drauf auf die ganze Sache. Deswegen kann ich immer wieder überlegen, ja, auf was gehe ich jetzt? Gehe ich eher auf die Katze oder gehe ich eher auf den Knopf? Und dann zum Einwürfel gibt es noch eine dritte Bedingung, Marie.
Ja. Ja, die Katze, den Knopf und natürlich diese wunderschönen Aufgabenplättchen, die einen in den Wahnsinn treiben können.
Oh ja.
Am Anfang denkt man so, ja, ich hab's voll drauf, ich habe das jetzt verstanden, ging mir so in der ersten Partie und dann habe ich festgestellt, oh nein, war doch nicht so. Also entweder man versucht, diese Muster zu erfüllen mit Farben. Zum Beispiel könnte das sowas sein wie zweimal A, zweimal B, C und D. Das heißt dann, ich nimm zweimal blau, dann vielleicht zweimal lila und dann noch grün und gelb und ordne das drumherum um dieses Plättchen an. Ich kann das Ganze aber auch mit Mustern machen. Oder aber ich versuche beides. Das ist dann je nachdem, kann das der Untergang sein, wenn man das. Also es gibt dann mehr Punkte, aber es ist auch anspruchsvoller, zumal sich die unterschiedlichen Plättchen mit den Aufgaben so ein bisschen, ja, die kommen ins Gehege, da muss man manchmal schauen, ob das überhaupt was wird. Das ist schon nicht ohne und man darf sich da auch nicht zu sehr darauf versteifen, das alles schaffen zu wollen. Manchmal macht es, wie sagte Ben von Brettspiel-Log, man muss auch mal loslassen können bei dem Spiel.
Das ist das, was ich am stärksten lernen musste bei diesem Spiel. Also man muss ja bei allen Brettspielen, wenn man irgendwie Entscheidungen trifft, ist es ja ganz oft so, dass man sagt, okay, das kann ich nicht mehr schaffen, aber das andere gibt mir mehr Punkte. Bei Calico ist es ein dauernder Krampf, in Anführungszeichen. Also ein dauernder Kampf, aber auch ein Krampf. Weil es hat ein, zwei Partien gedauert, bis ich das Spiel so richtig mochte. Weil beim ersten Mal war ich eher so ein bisschen sauer, dass man ständig eigentlich einen Verlust hat. Ja, also man hat eigentlich ständig das Gefühl, es klappt nicht. Wie soll ich das denn schaffen? Also ich kann doch entweder jetzt diesen Knopf holen oder die Katze oder diese Aufgabenplättchen schaffen. Und das hat mich so ein bisschen schockiert am Anfang, weil ich so dachte, so, das fühlt sich ja gar nicht gut an. Wenn man aber über diesen Punkt weg ist, das war bei mir dann schon nach der ersten Partie, dann setzt man sich halt einfach Ziele, oder? Ging es euch dann auch so, dass man sagt, okay, jetzt versuche ich diese Elfer-Punkte-Katze zu holen? Oder ich habe dann auch mal versucht, alle Knöpfe zu sammeln, weil man dann noch mal einen Bonus bekommt. Oder auch abwägen, wenn ich sage, okay, diese Katze, die braucht dieses Muster, meine Mitspielenden nehmen dieses Muster gar nicht, dann kann ich damit vielleicht auch ein bisschen leichtere Punkte machen, weil das immer übrig bleibt. Und dann entfaltet es so seinen Reiz, habe ich so das Gefühl.
Ich habe mich in der Zwischenzeit auch gefragt, ob das so ein Vielspielerproblem ist, dass man das so gleich so perfekt versucht. Weil ich habe das zum Beispiel auch mit meiner Mutter gespielt und das war ihre erste Partie, auch gleich mit allen Aufgaben und sie hat gewonnen. Also so viel dazu. Sie hat das ganz entspannt beim Kaffeetrinken gemacht und hat mich da weggefegt. Also ich glaube, das ist dann auch eher so diese Gewohnheit, dass man dann versucht, möglichst gleich hier taktisch und da und dann scheitert man an seinen eigenen Ansprüchen. Aber ich habe das jetzt auch schon, weiß ich nicht, 10 Mal oder so gespielt, sowohl virtuell als auch auf dem Tisch. Und mir gefällt es einfach ganz gut. Also diese simplen Regeln und dann trotzdem, ja, also nicht zu anstrengend in Form von, dass man auf dem Spielplan jetzt auf zu viel achten muss. Man guckt ja so ein bisschen, okay, was macht jetzt mein Mitspieler? Was sammelt der vielleicht für Muster? Wo habe ich vielleicht auch keine Chance? Aber man konzentriert sich ja vor allem auf sein eigenes Tableau, seinen eigenen Kilt. Und das gefällt mir schon ganz gut. Das ist eine angenehme Mischung, auch wenn, ja, es natürlich Mitspieler gibt, die zum Grübeln neigen.
Wie war deine Erfahrung, Steff?
Witzigerweise, da war es andersrum. Ich habe es mit meinem Vater gespielt und der ist natürlich gleich am Anfang drauf reingefallen und war dann so überfordert in dem Sinne, ja, wie soll ich das alles hinkriegen und wie soll das jetzt gehen? Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, nein, sachte, du wirst nicht alles schaffen, wenn man mit der Einstellung halt schon rangeht und dann auch sagt, nein, konzentriere dich auf irgendwas, was willst du unbedingt schaffen? Und dann freut man sich auch dann daran, dass man den Teil halt auch schaffen kann. Also da ist die Hürde halt schon hochgesetzt. Und das würde ich jetzt auch mal behaupten, das Spiel ist nicht darauf ausgelegt, dass man alles schafft. Also das möchte ich mal gerne sehen. Jemanden, der sagt, ja, ich habe alles, was ich wollte, hingekriegt. Das geht halt einfach nicht. Sondern es
also
ist
überhaupt so ein Auftragenplättchen, sowohl Muster als auch Farbe hinzukriegen, ist so selten und schwer.
Genau, also das muss man erstmal hinbekommen. Deswegen irgendwas was konzentrieren, dann kann man sich daran auch erfreuen. Und dann eher so ein bisschen gegen sich selbst zu spielen, wie viele Punkte bekomme ich denn beim nächsten Mal? Und das ist auch schon ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, denn es ist ein sehr solistisches Spiel. Ich spiele das mit mir, ich spiele das vor mich hin. Ich habe eine kleine Interaktion dadurch, dass wir halt drei solche Teile in der Mitte liegen haben. Und da kann es halt mal wirklich sein, dass mir einer was wegnimmt. Und das muss man da wirklich, habe ich in mehreren Partien gemerkt, auch manchmal wirklich drauf gucken. Also wenn ich beim Gegner sehe, wenn er das jetzt nehmen würde, dann hätte er da jetzt wirklich das voll. Bei mir ist eigentlich gerade egal, was ich nehme, also nehme ich das weg. Und irgendwie fühlt sich das aber falsch an, weil das passt zum restlichen Spiel nicht, weil das wirkt alles so harmonisch und friedlich und eigentlich muss ich da mal gemein sein und die Krallen ausfahren.
Ja, das passt aber dann auch wieder thematisch. Aber das haben ja viele von diesen abstrakten Legespielen, dass man dann nach ein paar Partien merkt, okay, also auch Carcassonne zum Beispiel ist ja auch ein Spiel, bei dem ich durchaus auch mal ein bisschen fieser spielen kann, wenn ich es möchte, muss aber nicht. Man kann ja Calico auch so spielen, dass man sagt, guck mal, das passt voll gut bei dir. Ja, nimm doch das. Was mich so ein bisschen stört oder nervt, dass man so so wenig Auswahl hat, was man legt. Also man hat ja nur zwei Plättchen auf der Hand und man muss eins von denen legen, bevor man erst wieder eins aus der Auswahl nimmt. Da fühle ich mich manchmal so ein bisschen eingeschränkt. Also auch wenn ich alles perfekt plane bei mir, ja, da irgendwie sage, okay, hier unten sind die zwei lila, ich muss jetzt nur noch das eine rote da kriegen, dann habe ich den Auftrag erfüllt und kriege den Knopf und so weiter. Und du hast eigentlich alles perfekt vorbereitet, aber es kommt halt einfach nicht, weil du kannst dir auch nicht sicher sein, dass bestimmte Plättchen kommen. Mhm. Der Sack ist richtig, richtig voll. Und wenn man es zu zweit spielt, ist diese Fluktuation an Plättchen auch sehr gering. Das ist ja zu dritt oder zu viert nochmal anders. Dann kommt mehr Durchlauf. Das macht spielerisch nicht so einen großen Unterschied, weil dann schnappt dir halt der zweite Spieler weg und oder der dritte statt der erste. Das ist egal, ja. Aber dieses Gefühl, es nicht unter Kontrolle zu haben, ist okay bei einem Familienspiel, aber trotzdem nervt mich das. Also das ist aber, glaube ich, auch wieder so ein Vielspieler-Ding.
Was mich auch ein bisschen stört, ist, dass man manchmal so diese letzten Züge im Spiel, wenn schon fast alles voll ist, dass da man dann nur noch sagt, ja, passt jetzt hier alles eh nicht mehr, ich kriege auch keine Aufgabe, ich muss es hier irgendwo hinlegen. Das ist manchmal ein bisschen nervig, weil man dann denkt, das bringt doch jetzt eh nichts mehr hier. Ja.
Und bei anderen Spielen, die nicht so ein festes Raster haben, kann man es ja irgendwo noch hinlegen und vielleicht noch mal zwei, drei Trostpunkte mitnehmen. Ja? Also noch da irgendwie eine Burg zu Ende bauen oder irgendwas, die egal ist. Aber hier hast du ja diese wunderschönen diese Spielbretter mit dem Inlay, ja, wo diese Sechsecke perfekt reinpassen und das Material macht sie auch aus. Also diesen Kilt, der dann da fertig ist und diese Knöpfe, die da rumliegen und so weiter, es macht ja schon Spaß, aber dadurch ist es so ein Zwang, die da auch hinlegen zu müssen. Ne?
Es ist auf jeden Fall sehr hochwertig produziert. Also da kann man nicht sagen, das sieht wunderschön aus und auch das sind richtig dicke Teile, die man da reinlegt, die sind schön zum Anfassen. Also das ist definitiv ein Spiel fürs Auge. Und ich wollte mal kurz auf das eingehen, was du gesagt hast. Es ist eine Kritik, dass man immer nur zwei hat und was legen muss und dazu gezwungen wird. Aber ich habe mir nachher auch mal gedacht, wie würde ich reagieren, wenn ich fünf Teile hätte? Dann würde mein Kopf explodieren und ich würde alles durchgucken. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz bewusst so gefällt, dass man halt sagt, ja, nee, beschränk dich auf ein bisschen was. Und dann kommt halt die Entscheidung, ja? Du musst dich jetzt halt irgendwann mal entscheiden für irgendwas. Und das ist, glaube ich, der Hintergrund, weil ansonsten wird es auch nicht so funktioniert. Also es ist schon reduziert auf das, was sie wollen, ja.
Absolut. Diese Entscheidung nimmt dir das ja auch ab. Es ist ja eh schon so verkopft, aber so kann man es halt trotzdem noch auch sehr gut aus dem Bauch spielen. Genau. Ja, weil du nur die Entscheidung zwischen diesen zwei Plättchen spielen kannst. Und trotzdem kannst du dich halt verhirnen, wenn du das möchtest. Oder zumindest darauf spekulieren, dass halt das Passende noch kommt. Und das Gefühl ist dann schon schön, wenn dann genau dieses eine kommt, was AA und BB irgendwie für dich erfüllt. Perfekt. Ja. Das ist dann schon cool. Also ich spiele es sehr gerne. Trotz dieser kleinen Kritikpunkte kommt es hier sehr regelmäßig und sehr häufig auf den Tisch. Und wenn man über dieses kleine störende Gefühl am Anfang hinweg ist, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert, meiner Meinung nach. Seht ihr auch so?
Ja, also bei mir bleibt das auch in der Azul-Ecke liegen.
Ja, ist ein guter Titel.
Laut Martina, das Podcast, ist das gut oder kann das weg? Bei mir kann es bleiben.
Ja, absolut.
Okay, bei mir auch.
Was ich mir noch wünsche, sind so Plättchen mit Katzenfell.
Das wollte ich auch sagen, Manu. Die Deluxe Edition so zum Streicheln. Ja,
hört mir auf. Ihr findet eine Erweiterung. Das wird doch kommen, wenn ihr sowas sagt.
Gut. Ist bei Ravensburger erschienen von Kevin Russ von 1-4 Spielern ab 10 Jahren laut Ravensburger. Finde ich absolut, kann ich nichts dran ändern. Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Ab 10 Jahren, denke ich, gut spielbar. Und hat gerade übrigens einen Preis gewonnen beim US-amerikanischen, also beim Pendant zum Spiel des Jahres Award. Es gibt einen Kritikerpreis, der in den USA jetzt neu gegründet worden ist. Da hat Calico gewonnen als Best Strategy Game.
Strategie, okay.
Genau. Die haben ein bisschen andere Kategorien. Die haben so Best Einsteigerspiel, also für Easy, also Gateway Games quasi. Da haben die Artischocken gewonnen. Und dann gibt es eben Strategiespiele, wobei die aber auch so eher so im Kennerspielbereich wahrscheinlich platziert sind. Da war Calico und die Crew hat bei Familien, bei Casual Game gewonnen.
Das stimmt.
Weil der Jahrgang bei denen ein bisschen anders läuft, ja. Gut, dann kommen wir zum nächsten Spiel. Was war's denn?
Santa Monica.
Marie, du hast uns entführt in einen Urlaub. Wenn wir schon nicht verreisen können, dann nimm du uns doch bitte mit, zumindest virtuell, ins wunderbar pastellige Santa Monica.
Ja, das ist jetzt auch echt nötig. Wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ist es so hässlich bewölkt. Jetzt möchte ich ein bisschen Strandfeeling haben. Santa Monica ist jetzt ziemlich frisch auf Deutsch bei Skellig Games rausgekommen von Josh Wood. Und hier bauen wir insgesamt nur 14 Plättchen an unser Startding ran. Wir haben eine Promenade und wir haben so Strandteile und ganz unterschiedliche Aufgaben, die wir vielleicht erfüllen wollen. Das variiert so ein bisschen von Spiel zu Spiel. Es gibt ein Zielplättchen, da gibt es aber unterschiedliche. Das wird am Anfang dann meistens wahllos einfach rausgefischt und dann guckt man, okay, wofür gibt es am Ende Punkte und wofür vielleicht auch Minuspunkte. Und dann gibt es in jedem Spiel noch so Sand-Dollar, zwei Stück, die, das sind auch so Zusatzaktionen, die man sich allerdings erkaufen muss. Also die kann man nicht von Anfang an nutzen. Ansonsten haben wir nämlich immer eine Auslage mit zwei Reihen und können im Normalfall von unten eine Karte wegnehmen. Und die bauen wir dann auch gleich bei uns an. Dann gibt es auch noch irgendwie so ein, wie hieß das noch, Foodtruck und irgendwie noch.
Der ist so geil, oder? Finde ich voll thematisch super, dass da so ein Foodtruck rumsteht. Ja.
Also darüber kann man dann auch noch irgendwie zum Beispiel, ja, dass man mal Personen bewegt. Wir holen uns nämlich auch Personen aufs Board, also so Touristen so mit Sonnenbrille und Sandalen und allem. Und es gibt unterschiedliche Aktivitäten, zum Beispiel, ne, ich denke da jetzt gerade an Steph, Volleyball, Beachvolleyballfeld, wo dann vielleicht auch ein paar Leute hin sollen, damit das Punkte gibt oder irgendwie so andere Freizeitaktivitäten. Irgendwie, ich glaube auch ein Yoga. Irgendwie so ein Yoga-Zentrum.
Alles, jede Karte ist komplett einzeln individuell gestaltet. Haben zwar immer wieder ähnliche, also es gibt verschiedene Beachvolleyballfelder und so weiter, aber wirklich jede Karte ist individuell. Vom Sportgeschäft bis hin zum Sonnenbrillenladen bis hin zum Fitnessstudio ist alles dabei.
Genau, und auf jeder Karte ist dann halt auch abgebildet, kommen da jetzt neue Personen mit dieser Karte zu uns und dann noch verschiedene Symbole für unterschiedliche Freizeitaktivitäten. Und im Grunde versuchen wir halt dann möglichst viele Ziele auf unseren Karten zu erfüllen, um am Ende viele Punkte zu kriegen. Aber die Zeit, die läuft ganz schön schnell. Also gerade wenn man das zu zweit spielt, dann ist das irgendwie, wenn beide die Spielregeln kennen, in einer halben Stunde auch schon rum. Das geht schneller, als man denkt. Und die Partien, die ich jetzt gespielt habe, waren auch sehr unterschiedlich. Das hing damit zusammen, dass diese Zusatzaktionen, die man mit diesen Sand-Dollar Teilen kriegt, auch unterschiedlich waren. Also in dem einen Spiel konnte ich ganz viele Leute bewegen. Also man muss dann halt diese Sand-Dollar sammeln und dann kann man die irgendwann irgendwie 3 oder 4 ausgeben, um diese Aktion stattdessen dann zu machen, statt einfach nur eine Karte zu nehmen. Und da konnte ich die dann auch ganz viel bewegen und habe die dann alle zu ihren Freizeitsachen hinlaufen lassen. Und im nächsten Spiel lag das ganz anders und dann war nicht viel.
Das fühlt sich komplett anders an, gell? Ich war total aufgeschmissen bei der zweiten Partie, ging mir nämlich ganz genauso, weil ich dann überlegt habe, Moment mal, wie lassen wir eigentlich die Leute laufen ohne diese Sanddollar-Aktion? Und es kommen dann halt hin und wieder mal Karten, mit denen man die Leute bewegen kann, aber es spielt sich komplett anders dann. Also absolut. Nicht komplett, aber man muss dann versuchen, okay, wie komme ich denn diesmal an die Punkte? Über die Leute kann ich das jetzt diesmal wohl nicht schaffen. Fand ich super, super reizvoll, das dann bei jeder Partie so ein bisschen andere Voraussetzungen zu haben.
Das war dann schon eine ganz andere Taktik, die ich da fahren musste, damit das überhaupt ein paar Punkte gab. Es war dann eher so ein menschenleeres Paradies.
Ja, aber das finde ich auch ganz cool, Steff, dass man sich das ja wirklich aussuchen kann. Also sammelst du jetzt zum Beispiel ganz viele Sportgeschäfte, weil du eine Karte hast, auf der draufsteht, für 5 zusammenhängende Sportgeschäfte kriegst du irgendwie 8 Punkte. Oder versuchst du eher die Beachvolleyballfelder vollzukriegen. Oder. Also das müsste dir doch auch gefallen.
Oder reich werden. Geht auch, ne?
Oder reich werden, geht auch.
Man sammelt und dann sagt, dann kriegt man Punkte am Ende dafür, dann macht man lieber das. Also das Spiel bietet wirklich sehr viel und es trieft einfach von diesem Thema. Also da nimmt man irgendwie ab und da scheint einem die Sonnenstrahlen entgegen, wenn man diese Packung aufmacht. Denn das ist einfach so Beach-Feeling pur. Also ich habe die Promenade und dann, wie Marie schon gesagt hat, da sehe ich ein Beachvolleyballfeld und da fangen einfach bei mir irgendwelche Gedanken an. Ich rede auch immer permanent während diesem Spiel und sage, ach, jetzt müssen meine Touristen erstmal da wieder hingehen, die neuen Sonnenbrillen kaufen und jetzt habe ich das hier, da guck mal, da ist eine Hochzeit und da ist ja noch gar keiner, da müssen die Leute erstmal hinbewegen. Also es ist so schön, dass das eben so funktioniert, weil es ist immer, finde ich, ein Qualitätsmerkmal von einem Spiel, was ja grundsätzlich immer abstrakt ist, das so zu schaffen, dass ich das lebe. Und das hat das Spiel hier wirklich geschafft. Ich habe danach so das Gefühl gehabt, es war kein richtiger Urlaub, aber ein kleines bisschen habe ich so einen Blimps davon bekommen, ja, von diesem Urlaub. Und das fängt auch schon wirklich bei der grafischen Gestaltung an. Du hast schon gesagt, mit diesen Pastellfarben. Aber das ist auch noch so schön verblichen. Also auch das Logo von Skellig Games zum Beispiel ist verblichen. Also so, als wäre da schon irgendwie 20 Stunden die Sonne drauf geschienen.
Das stimmt. Selbst auf der Packung hat man das Gefühl, das ist zu lange in der Sonne gestanden.
Genau, also noch völlig zu Recht, denn es ist ja so ein Sonnengefühl. Und es strengt mich nicht zu sehr an. Also das ist etwas, wo ich immer irgendwie sehe, ach, ich möchte auf das gehen. Und es sind ganz klare Vorgaben. Da kann ich das erfüllen, da kann ich das. Und damit hat es ein bisschen was mit Calico gemeinsam. Wobei natürlich Calico fast ein bisschen viel mehr noch gibt. Weil die sagen bei Calico, ich gebe dir irgendwie 10 Sachen davor und du musst ein paar davon machen. Und hier ist es viel straightforward. Du hast so ein paar Kleinigkeiten und dann kannst du dich danach eigentlich sortieren und danach dann die Karten auswählen, deine Promenade aufbauen, deinen Strand entwickeln und dann immer das Ganze so gestalten. Und das ist sehr reizvoll, was da insgesamt passiert. Also gerade, weil es mehrere Möglichkeiten gibt und immer noch was geschichtlich passiert. Also da bewegen sich die Einwohner und da bewegt sich der VIP. Es gibt natürlich auch eine VIP-Person, die dann durch den Strand herumgeht. Und das sage ich auch, fange ich auch mal zu erzählen an. Oh, hast du gesehen, da war Pamela Anderson da drüben am Strand und sowas. Und ja. Dann geht das Ganze so aber durch. Ihr merkt, ich mag Santa Monica.
Ich bin nur ganz überrascht, dass du sagst, hier hat man, ist es mehr straightforward. Ich empfinde das hier anders bei Santa Monica. Also ich habe viel mehr Entscheidungsprobleme zwischendurch gehabt. Was mache ich denn jetzt? Wie könnte ich das? Manchmal kann man ja auch Karten nochmal umlegen, je nachdem, was jetzt im Spiel ist. Also, dass man die anders nochmal positioniert und dann zu gucken, worauf gehe ich jetzt? Was könnte funktionieren? Was macht jetzt auch hier, wenn man zu zwei Spieler Mitspieler, also welche Karte schnappt er sich jetzt wahrscheinlich, glaube ich, Chancen? Da habe ich zwischendurch mehr nachgedacht.
Echt? Okay. Ich kann das nachvollziehen, was Steff sagt. Man kann sich leichter auf einzelne Aufgaben konzentrieren und die schafft man auch leichter. Ich glaube, so war es gemeint ein bisschen. Mhm. Gell? Man hat nicht irgendwie diese 10 Aufgaben parallel, sondern man hat halt diese Auswahl aus eigentlich nur 4 Karten und dann guckst du halt, okay, ich sammle gerade Wellen. Also brauche ich Strandkarten, da liegt keine einzige. Alles klar, okay, dann kümmere ich mich halt um die blauen Geschäfte. Gibt's auch nicht. Ja, aber mit der Karte kann ich den Promi bewegen. Okay, also klar, dann nehme ich das. Ja, also sind dann irgendwie 3 Sachen, die du willst. Eine davon liegt nur da, dann nimmst du die halt. Und bei Calico ist es halt wirklich so, okay, wenn ich das hinlege, dann verbaue ich mir das. Dann kann ich das nicht mehr schaffen, aber dafür kriege ich Punkte. Es ist zwar eigentlich weniger bei Calico, aber die Verzahnung, finde ich, ist da sehr viel umfangreicher als hier, weil man einen Großteil von den Karten braucht man ja nicht, die bei Santa Monica ausliegen.
Ja, genau. Das stimmt natürlich. Ja.
Und ich kenne die Marie, die nimmt sich wahrscheinlich gleich wieder 10 solche Karten für irgendwelche Aufträge und dann natürlich das. Ich nehme mir erstmal einen Auftrag, da sollen irgendwie 2 blaue Gebäude nebendran sein. Gut, dann mache ich das erstmal, was man von mir gefordert hat, dann habe ich das erfüllt und dann gehe ich den nächsten an.
Du kennst mich schon bei ganz Santa, gut, Steff. Ja.
Was mir bei Santa Monica auch richtig gut gefällt, da möchte ich das anschließen, was Steff gesagt hat, ist dieses Thematische, weil man auch das Spiel wunderbar mit der Geschichte erklären kann. Also bei Calico ist es ja schon sehr abstrakt. Ich habe es ja vorhin versucht, so mit Katzen sind farbenblind und so, aber dann hört es schon auf. Diese Aufträge habe ich dann immer versucht, meinen Mitspielenden so zu erklären, ja, das sind Bestellungen von unseren menschlichen Kunden oder sowas in der Art, aber dann wird es schon abstrakt. So, ja. Und hier ist es so geil. Hier hast du, guck mal, das sind Touristen und das sind Einheimische. Ja. Die Touristen haben natürlich eine Kamera um. Und die Einheimischen, die kennen sich ja in Santa Monica besser aus. Also dürfen die am Ende vom Spiel 3 Schritte laufen statt einem, weil die können sich besser bewegen in ihrer eigenen Stadt. Ist ja ganz logisch. Und die Gebäude, die cool sein wollen, die wollen natürlich keine Touristen. Da wirst du nie irgendwie Touristen hinbringen müssen, weil die Einheimischen finden das ja uncool, wenn sie dann so Touristenfallen irgendwie haben. Ja, also auch das kannst du erklären. Der Promi, der hinterlässt Fußstapfen. Das gibt natürlich Siegpunkte, wenn der Promi dann in Gebieten war, die dann, also Restaurants, die dann danach angesagter sind. Das ist so schön, alles zu erklären. Nur mit den Sanddollars tue ich mich schwer. Da müsste ich vielleicht Dune oder Sandwürmer auspacken oder so, aber da fällt mir nichts ein.
Ich erkläre das immer darüber, die Einheimischen, die bleiben ja nicht überall stehen, müssen Fotos machen. Deswegen können die sich 3 bewegen. Die Touristen müssen überall stehen bleiben.
Ich habe übrigens einen größeren Kritikpunkt und der betrifft die Schachtel.
Okay.
Also ich finde die unheimlich überdimensioniert. Das Einzige, was dieses Format im Moment erfordert, ist die Anleitung. Und die könnte man ja anders formatieren und drucken. Denn eigentlich ist das, nur die Hälfte maximal, die es braucht. Und wir haben ja alle keinen Platz in den Regalen. Also ich denke mal so, dass Räuber der Nordsee-Format zum Beispiel würde auch ganz gut passen. So diese kleineren, ich bin jetzt ja nicht Marie Kondo, sondern Nordspeich, aber trotzdem.
Marie Bordeaux, das wäre eigentlich auch gut für dich.
Neuer YouTube-Kanal.
Marie Bretto. Das ist Spark Joy. No.
Ja, aber das ist halt schon so, wenn man da nur dieses Inlay hat und dann ist da in der Mitte sind da die Karten und diese paar Platten, das ist ein bisschen, ich verstehe schon, dass man dann sagt, ja, aber es muss ja auch irgendwie Preis-Leistung, was die Leute erwarten, aber es ist dann schon so nah, weiß ich nicht, das Spiel sieht so gut aus, das würde sich auch in einer kleineren Packung gut verkaufen.
Ja, ganz oft ist es ja einfach ein Standardformat. Das ist ja das ganz normale Standard, also alle 4 Spiele, die wir haben, sind in diesem gleichen Ja, ich glaube, Calico ist ein bisschen ab der Norm, das stimmt. Aber die anderen drei haben einfach dieses Standardformat. Gerade so ein kleiner Verlag wie Skellig Games, die bestellen da halt irgendwie 100.000 von diesen Kartons und dann kommt da alles rein.
Ja.
Das muss man, glaube ich, auch so sehen, ja.
Es ist in seinem Herzen eigentlich ein Kartenspiel. Also ja, es ist genau. Karten, davon lebst, die sucht man aus, damit baut man. Und rein theoretisch hätte das auch so ein Kartenspiel sein können, mit noch so einem kleinen, dass man die Figuren noch dazu legt. Weil auch die Sanddollars sind ja eigentlich so zwar solche Holzteile, aber die hätten auch einfach so Plättchen sein können.
Ja, aber gerade, dass sie es nicht sind, finde ich eigentlich schön.
Genau.
Ja, auch und der Truck und so.
Richtig.
Ja.
Und das, da merkst du halt eben, wie ich vorhin gesagt habe, die haben versucht, so wie es geht, hier ein Thema reinzustecken. Aber ich weiß genau, was du meinst. Die Packung ist halt größer und da könnte man vielleicht überrascht sein, wenn man es erstmal aufmacht, dass die Hälfte davon erstmal gar nicht gebraucht wird. Ja.
Aber da muss doch der ganze Spielspaß rein, Marie, der in den Karton, der muss doch da auch Platz haben.
Aber das ist doch wie bei Harry Potter. Da gibt's doch auch diese kleine Handtasche zum Beispiel, wo man dann alles rausholen kann.
Also. Oh, kennt ihr noch diese Sportsendung von früher, vom Deutschen Sportbund, wo die auch immer alle Sportgeräte aus diesem magischen Rucksack rausgezogen haben?
Nee, nee.
Ach Gott, das war so super. Fernsehfeindlicher
Haushalt, sag ich nur.
Ja. Vielleicht, wenn jemand noch mal weiß, wie das heißt, ich finde es auf YouTube nicht mehr, weil ich nicht mehr weiß, wie diese Sendung hieß. Die war irgendwie vom Deutschen Sportbund, DSB oder irgendwie,
DSV,
ich weiß keine Ahnung.
Ist doch der Deutsche,
und die haben immer alles rausgezogen. Das war so ein kleiner Beutel, wirklich, so ein kleines Mini. Und dann haben die das immer rausgezogen und dann wup, 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 wup. Und dann hatten die da irgendwie ein Reck oder sowas stehen. Naja, wir schweifen ab. Aber das hätte ich gerne als Brettspielregal.
Ja, ja, bitte.
Gut, also Santa Monica für 2 bis 4 Spieler, Spielerinnen ab 14 Jahren, nicht davon irritieren lassen. Das habe ich mir inzwischen erklären lassen. Ganz oft, wenn Kleinteile drin sind, steht drauf ab 14 Jahren, weil man dann eben es nicht irgendwie spielzeugmäßig in Deutsch prüfen lassen muss. Ja, dadurch, dass eben diese Holzteile drin sind, wenn du das ab 10 freigeben lassen würdest wollen, also so, zumindest habe ich es gehört, ich weiß nicht, ob das jetzt da stimmt, weil von den Regeln oder technisch könnte man das auch mit ab 10 oder 12 denk spielen, locker.
Ja.
Und wenn du das draufschreibst, habe ich in irgendeinem Podcast mal gehört, dann übergehst du quasi legalerweise natürlich, ist ja auch völlig legitim, dein Spiel ab 14 zu machen, dann musst du das nicht auf diese verschluckbaren Kleinteile hin prüfen. Spart wahrscheinlich ein bisschen Geld.
Ich muss meinen 12-Jährigen auch immer davon abhalten, noch irgendwie Holzteile zu essen.
Also Skellig Games, falls ihr zuhört und es stimmt nicht, dann korrigiert uns bitte, aber zumindest habe ich das so vernommen, dass das ein Grund sein könnte.
Ja, das, ich glaube gerade die Spiele, die dann aus dem irgendwie aus den USA oder sonst wo ursprünglich kommen, da ist das halt dann dieses gängige 14 Jahre und dann passt das.
Genau, aber nur als Hinweis kann man auch mit jüngeren Mitspielenden schon spielen.
Ja.
Hat mir sehr gut gefallen, werde ich auch weiterspielen und gebe ich euch absolut recht, bringt so ein bisschen Urlaubsfeeling an den Spieletisch durch die schönen Zeichnungen. Gut, vielleicht sollte man den noch erwähnen, den Zeichner. Das ist nämlich von Jeremy Nugent und Josh Wood illustriert und ganz, ganz einzigartiger Stil und bitte mehr davon. Hat so ein bisschen Wimmelbildcharakter auch. Also wenn das dann vor dir liegt, deine Strandpromenade, sind wirklich ganz viele schöne kleine Details auch zu erkennen auf diesen Karten. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Spiel, nämlich Kubitos. Und da haben wir auch ein Schachtelproblem, Steff.
Oh ja, aber wirklich ein selbstgemachtes Schachtelproblem, oder? Also, denn das Inlay, was man da drin hat, muss man wegwerfen eigentlich. Denn
aber es steht nirgends.
Es steht nirgends, deswegen war es ganz überrascht. Aber das Erste, was man eigentlich macht, Kubitos sind ja, also Kuben sind ja so Würfel. Und das Erste, was man macht, ist erstmal wirklich eine kleine Bastelstunde. Ja? Man bastelt sich so kleine Würfel zusammen. Und wenn man die nachher zusammengewürfelt, ist man ganz stolz und zufrieden. Dann guckt man erstmal so in die Packung rein und denkt sich, Moment. Hä? Moment. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht?
Bin ich jetzt blöd?
Eigentlich nicht. Also, denn man muss halt einfach das Inlay wegschmeißen und dann passen die ganzen Würfel, die man gerade so schön zusammen gebastelt hat, auch rein. Und ich finde, bei dem Titel, es zieht sich heute so ein bisschen durch, ist auch wieder die Besonderheit, es fällt auf. Also vielleicht ein bisschen anders wie die anderen Titel, ja. Aber hier fällt es auf durch besondere Farbwahl. Also wir haben hier schon so einen Regenbogen, der danach auf dem Spieltisch liegt, allein durch diese Würfelchen. Aber auch das Cover ist schon etwas außergewöhnlich, oder?
Jeder und jeder, dem ich das hier zeige, sagt sofort SpongeBob.
Genau.
Das ist ein SpongeBob-Spiel. Es sieht wirklich so ein bisschen aus. Es ist ein, wir beschreiben das mal für die Podcast-ZuhörerInnen. Es ist ein würfeliger Stück Emmentaler in einer grünen Lederhose, der in einer Schweizer Berglandschaft steht, aber eben eindeutig auch ein Würfel ist. Und man kann überhaupt nichts mit diesem Cover anfangen. Null.
Hat nichts mit dem Spiel zu tun.
Also. Es hat auch mit dem Spiel nichts zu tun. Es gibt diesen Charakter im Spiel. Das ist das Einzige. Ja, man hätte jeden anderen Charakter aus diesem Spiel nehmen können. Aber es ist ein Racing-Game. Es ist ein Push-Your-Luck, ein Würfelspiel, bei dem wir unser Glück so arg überstrapazieren, dass wir kurz vor, bevor wir scheitern, aufhören, um am meisten Schritte zu laufen, um ein Wettrennen zu gewinnen. Aber nichts an diesem Spielcover schreit Wettrennen. Oder überhaupt, dass es um Würfel geht. Also wenn der Name Kubitos nicht wäre, würde ich denken, es geht halt um Käse. Käseanbau. Keine Ahnung. Uwe Rosenberg macht ein Käsebergbauernspiel mit Schafen. Keine Ahnung.
Ja, es scheint zwei Fraktionen zu geben. Die einen finden das Cover, also die sind erst auf das Spiel aufmerksam geworden, weil sie das Cover interessant finden. Und die anderen haben erst gedacht, oh, was ist das? Ob ich mir das angucken soll, ich weiß nicht. Ich gehörte eher so zu den Zweiteren, habe mir dann aber trotzdem angeguckt, worum geht's in dem Spiel. Das wiederum fand ich dann interessant. Ich glaube, sonst, also das ist schon so ein bisschen kaputt, das Cover.
Ja, aber zumindest aufreizend genug, um Leute für das Spiel zu interessieren. Das kann man vielleicht sagen.
Hat aber ja es passt schon, ja auch
so ein bisschen Sexappeal. Habt ihr mal die Beinhaare gesehen
von diesem Emmentaler? Ich meine, das Spiel ist ja verrückt. Insofern passt es auch wieder. Ja,
das passt auch wieder. Es ist von John DeClair bei uns, also von AEG, aber bei uns im Pegasus-Vertrieb Verlag erschienen. Es ist ja nicht immer bei AEG-Spielen so, die hüpfen immer ein bisschen hin und her. John DeClair, wenn euch der Name vielleicht bekannt vorkommt, der hat Space Base in den letzten Jahren gemacht, Echos, was AEG selber auf Deutsch rausgebracht hat. Also Echos First Continent hatten wir hier auch besprochen. Und Mystic Veil, das Spiel, wo man diese transparenten Karteneinschübe hat. Also mich hat es dann vor allem durch den Namen gehuckt, dass ich dachte, alles klar, will ich mir anschauen. Und als ich dann gesehen habe, dass es lauter Custom-Würfel sind, da war ich dann sowieso erstmal schwer angetan. Was machen wir? Also Rennspiel habe ich schon gesagt. Und es hat ein bisschen was von Dominion, denn diese Würfel, diese ganz unterschiedlichen Würfelklassen, die wir haben, die haben verschiedene Fähigkeiten. Die sind aber erstmal nur symbolisiert mit kleinen Aufdrucken auf den Würfeln, also mit einer oder zwei Seiten. Manche haben auch drei Seiten bedruckt. Und was diese Icons dann bedeuten, das können wir von jeder Partie zu jeder Partie unterschiedlich definieren. Man hat nämlich einen riesigen Pool an Charakterkarten. Ja, also müsst ihr euch wirklich vorstellen, wie bei Dominion oder welche Spiele haben das denn noch, wo so Karten irgendwie das definieren, was diese Icons bedeuten. Steff. Gibt da noch was?
Nee, gerade.
Naja, also Dominion ist, glaube ich, das beste Beispiel. Wir wählen uns aus einem großen Pool an Karten eben 10 aus, so ist es bei diesem Spiel auch, und sagen, dieser gelbe Würfel ist jetzt eben der Käse, der diese bestimmte Fähigkeit hat. Und diese Fähigkeiten, die zahlen eigentlich auch immer darauf ein, entweder unser Glück zu maximieren oder vielleicht uns auch besonders schnell laufen zu lassen. Also beispielsweise gibt es dann halt mal irgendwie einen Chili-Würfel, der verdoppelt deine Anzahl mit den gelben Würfeln oder sowas, müsst ihr euch vorstellen. Ja? Oder ihr habt grüne Würfel, die dann wie Schutzschilde funktionieren. Das heißt, wenn ihr grüne Würfel einsetzt, dann dürft ihr daraufhin nochmal würfeln, ohne Risiko zu haben. Denn das ist ein Push-Your-Luck-Spiel, habe ich ja schon gesagt. Was bedeutet das? Wir würfeln um die Wette, alle gleichzeitig. Sobald wir aber mehr als drei Symbole gewürfelt haben, müssen wir riskieren. Davor darf man noch straflos neu würfeln. Wenn wir aber drei Symbole haben und wir verkacken dann und würfeln keine neuen Symbole mehr, dann ist die gesamte Runde für den Arsch. Ja, und während die anderen fröhlich davonrennen, kriegen wir lediglich einen Trostpflasterpreis auf der Fantribüne. Also auch wieder sehr, sehr schön eigentlich. Und das ist eigentlich schon das ganze Spiel. Also die Komplexität dieses Spiels kommt eigentlich erst dadurch, dass man wirklich ständig bei jeder Partie komplett neue Voraussetzungen hat.
Ja.
So, jetzt hatten wir ja das eine Problem mit der Packung, mit dem Zusammenbauen. Darüber kann man ja hinwegsehen. Das Spiel habe ich jetzt innerhalb von 2 Minuten eigentlich jedem erklären können, der am Tisch sitzt. Aber ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich bin über diese Anleitung, ich habe graue Barthaare bekommen. Bis ich verstanden habe, was dieses Spiel von mir will. Es ist so ein einfacher Prozess. Wir würfeln, dann nimmst du dir welche raus, wie bei Kniffel, und entscheidest dann, ob du nochmal würfelst. Aber das Spiel macht sich so einen das macht sich so kompliziert, dir zu erklären, was jetzt in die Reserve muss und welche du dann wieder mitnehmen darfst. Also bin ich bescheuert oder ging es euch auch so?
Nee, absolut. Also da wird ja dann auch schon relativ früh, werden dann so Begriffe verwendet wie, wenn du in Gefahr bist. Ich denke so, was? Wann bin ich denn in Gefahr, bitte?
Oh mein Gott.
Das muss ich jetzt, das muss man mir erst mal erklären. Das kam dann später irgendwie. Da dachte ich so, das ist doch blöd, das jetzt schon so zu erwähnen. Und dann, also, und auch irgendwo, ich weiß nicht, das war auch einer dieser Bereiche, der ging dann plötzlich auf der nächsten Seite mit so einer Box weiter. Und da habe ich dann gedacht, ach, okay, das soll noch dazugehören anscheinend inhaltlich. Warum macht man das denn so? Also es ist irgendwie sehr unnötig kompliziert. Ich meine, da wurden ja auch einige Karten dann noch erklärt später. Nicht alle, aber einige. Und ich fand die Anleitung
so ein Ding.
Kuddelmuddelig. Also wirklich kuddelmuddelig. Ja. Und ich glaube, wenn ich das jetzt, ich habe es auch jetzt mit Gelegenheitsspielern gespielt, hat auch gut geklappt, aber ich glaube, hätte ich das nicht erklärt, hätten die sich wesentlich schwerer getan. Also, das ist nicht gut.
Nee, und das ist so schade, weil wenn man jemanden am Tisch hat, der das Spiel kann, Steff, dann ist das ja ein Riesenspaß. Also ich, das ist echt eins meiner Spiele, wo ich gerade ständig Bock drauf habe und neue Würfelkombinationen ausprobieren will. Ich möchte die verschiedenen Rennstrecken kennenlernen, die dann ja auch coole Abkürzungen haben und so weiter. Und es ist hochemotional, dieses Spiel. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich leide es jemandem aus, ohne zu wissen, dass die das erklärt bekommen oder sich ein Video oder irgendwas angucken und nur mit dieser Anleitung rangehen müssten, dann kann ich eigentlich nur sagen, wartet, bis ich geimpft bin, bis ich zu euch kommen kann, oder?
Ich glaube, wir kriegen das schon hin, aber sie werden es wahrscheinlich falsch spielen.
Ja.
Ja, also ich mag das Spiel richtig gern. Also ich mag ehrlich gesagt auch die Farben. Ich mag auch, wie das aussieht. Und es ist einfach mal ein bisschen außergewöhnlich, wie das Ganze wirkt. Und gerade dieses Push Your Luck, man muss ja dazu sagen, diese Würfel, die du vorhin beschrieben hast, sind ja wirklich alle custom-mäßig. Also sehen alle unterschiedlich aus, von den, also jeweils die Farben her. Und ich habe jetzt mit meinem Vater das zum Beispiel gespielt und da auch hat er erstmal gemerkt, ach, da ist ja nur ein einziges Mal irgendwo Symbol drauf und sowas. Da muss man sagen, ja, genau, auch die Würfel sind völlig unterschiedlich, ja. Es ist schon sehr wahrscheinlich, dass du irgendwie so würfelst, dass gar nichts zu sehen ist. Und dann ist eben dieses Push-Your-Luck-Element, dann hast du eben alles, was du gerade bisher gesammelt hast, verloren. Und dadurch hast du immer so ein Spannungselement. Das mag ich wirklich gerne. Ja. Was ich eben schwieriger finde, also gerade mit der Anleitung auch Kombination mit einer Regelung, ist es dieses Tableau, dieses Spielertableau, was du vorher hast. Wenn ich nicht dabei bin, funktioniert das nicht. Ich musste immer wieder darauf hinweisen, erstmal, jetzt schiebt ihr alles darüber. Und jetzt macht ihr das erstmal leer. Meine Mutter ist von da drüben. Und das finde ich so schade, denn ich mag das Spiel so gerne, aber das ist wirklich eine Hürde. Also wo ich einfach gemerkt habe, da musst du jemanden haben, der das irgendwie schon kann. Wenn das nämlich nicht drin ist, da wird irgendwas gemacht. Wo kommen denn die neuen Würfel auch, die gekauft werden? Und wann wird was wohin geschoben? Es ist dann, ich habe dann gelernt, es geht relativ einfach, wenn man den Vergleich mit Karten gibt und dann sagt, stell dir einfach vor, du hast ein Kartendeck, was du erstmal komplett durchspielen musst. Genauso musst du erstmal deine Würfel komplett durchwürfeln, bevor es weitergehen kann. Das hat ein bisschen geholfen, aber da steht sich das Spiel so ein bisschen im Weg. Und ich habe auch schon überlegt, wie kann man das denn noch besser irgendwie erklären oder beibringen? Oder liegt es an diesem Tableau? Ich weiß es nicht, aber das ist wirklich eine Hürde.
Und man muss auch sehr viel kontrollieren und mitspielen. Also zumindest in den ersten Partien so. Warum würfelst du nochmal? Ja, ich habe doch diesen grünen Würfel. Ja, nee, aber du hast bei dem grünen Würfel ist eine Fußspur drauf. Wenn du die würfelst, dann ist es ein Laufschrift. Dann ist es nämlich nicht diese Spezialfähigkeit. Ach so. Ja, aber das sind doch zwei verschiedene Symbole drauf. Ja, es gibt noch Karten, wo das nochmal unterschiedlich sein kann. Aber das hier ist jetzt einfach nur ein Schild. Okay, dann würfel ich nochmal. Ja, aber dann musst du das Schild mitwürfeln. Ach so, okay. Und das ist so ein bisschen, und das ist ja bei jeder Partie komplett anders. Es gibt, glaube ich, pro Würfelfarbe 7 Charaktere, die du in jeglicher Kombination zusammenstellen kannst. Es gibt so ein paar vorgedefinierte. Auch da haben sie vergessen, dir einfach die Farben mit hinzuschreiben. Also in der Anleitung findest du nicht mal irgendwie eine ganz, ganz simple Startaufstellung, so. Weißt du, wie bei Siedler früher so, zack, das ist das Blatt, bau das genauso auf und los geht's und wir erklären dir die ersten Schritte, hab viel Spaß damit. Ja, so eine Schnellspielanleitung, das wäre fantastisch gewesen hier, dass man einfach direkt ins Spiel kommt.
Sie haben eine Startaufstellung, das haben sie schon, aber ich habe selbst bei der Startaufstellung noch was geändert. Selbst da habe ich dann gemerkt, den mache ich jetzt auch noch raus, weil da gibt's doch, der eine ist ein bisschen einfacher, also selbst da habe ich noch was geändert.
Ja, bei der Startaufstellung gibt's ja auch diesen einen grünen Würfel, ja, witzig. Der grüne Würfel, der hat ja so eine Fähigkeit, wenn du riskierst, dann kannst du den dazu packen. Da musst du dich auch erstmal so überlegen, wie ist das jetzt denn gemeint, ne? Denn da gibt's ja durchaus Interpretationsspielraum. Habe ich dann einen Freiwurf oder muss ich den dann erst dazu packen, damit sich das Risiko verringert und so. Was ich sehr gut finde an dem Spiel, ich bin ja eine Queen der Fehlwürfe, absolut, dass man das am Anfang dann erstmal so ganz risikolos machen kann, zumindest bis man seine drei Würfel da zusammen hat. Denn ich habe da wirklich, also mein Mann meinte schon so, das darf doch gar nicht wahr sein, wie oft du das jetzt hintereinander geschafft hast. das war schon sehr lustig. Danach muss man dann halt so ein bisschen gucken, auch spannendes Rennen teilweise am Ende gehabt, wo ich dann gesagt habe, so, ich brauche jetzt diesen lila Rollosaurus, der mir vier Schritte auf einmal gibt, damit ich das noch schaffe, ins Ziel einzumarschieren. Dann habe ich gewürfelt wie eine Weltmeisterin, habe es nicht mehr geschafft, aber es war sehr, sehr witzig und hat richtig Spaß gemacht. Also ich bin eigentlich wirklich nicht vom Würfelglück verfolgt, aber da habe ich riesen Spaß bei. Und ich mag auch diese Charakternamen so gerne. Da sind so tolle Ideen bei. Und, also der brutale Brie ist einer meiner Lieblinge.
Der brutale Brie. Ja, die sind so ein bisschen Hit and Miss, aber ich finde, so schlechte Wortspiele ist halt genau mein Humor.
Ja.
Das ist hier schon sehr gut. Ja.
Also das ist schon sehr gut. Und das gefällt mir. Was ich, also ich würde mir manchmal noch so ein bisschen mehr wünschen, dass man sich auf dem Spielplan auch mal so ins Gehege kommen kann. So ein ganz bisschen, dass dann Plätze einfach mal besetzt sind.
So Waffen wie bei Roborally.
Ja, oder genau, oder wie bei Mario Kart, dass man irgendwie jemanden einen reinwürgen kann. So, ach, du bist jetzt drei Felder weiter hinten. Aber hat mich.
Ja, man hat ja, so ein kleines Kampfelement durch die roten Würfel, aber das ist ja eigentlich nur ein Mehrheitending.
Ja.
Also es gibt ja diese roten Würfel mit den Schwertern, aber da tut man sich ja nichts, sondern wenn der, der halt, oder die mehr hat, die kriegt halt irgendwie die Belohnung, die andere nicht. Fand ich, da hätte noch ein Ticken mehr mit drin sein können, gerade so Bananenschalen fallen. Ja. Einfach, wenn du führst, dann Fallen hinterlegen, ja, wo die anderen dann drum rumlaufen müssen oder solche Geschichten. Aber es ist zu wenig Abwechslung, darüber kann man sich, glaube ich, nicht beschweren. Also ich finde, die Strecken sind wirklich sehr cool mit diesen Abkürzungen. Da hätte vielleicht noch ein oder zwei mehr dabei sein können, aber das ist auch in Ordnung. Was ich richtig, richtig cool finde, ist, dass wirklich auch, ähnlich wie bei Santa Monica, die Partien durch die Auslage sich auch teilweise komplett ändern können. Ja, also bei der ersten oder bei den meisten Partien machst du ja so ein klassisches Wettrennen und willst eigentlich keine Fehlwürfe haben. Und dann aber gleich die zweite oder dritte Partie, die vorgeschlagen wird, da bekommst du wunderbar sehr viele Schritte, wenn du sehr viele Fehlwürfe vorher hattest. Ja, also wenn man dann auf dieser Fankurve, da gibt's dann extra so einen Spielmarker, wenn du auf der vorgehst, kriegst du eigentlich nur Trostpflaster. Aber es gibt dann eben auch so Kombos, die du entdecken kannst, dass du sagst, okay, ich verwürfel jetzt absichtlich 8 Mal am Anfang, weil dann darf ich immer danach, wenn ich das erreiche, 8 Schritte laufen. Und auch damit kann man ja dann von hinten noch wunderbar aufholen. Das finde ich sehr, sehr clever, dass da solche Kombos entdeckbar sind. Also für Leute, die das mögen, bei so Spielen so wie bei Dominion und Co. solche Kartenkombinationen zu entdecken, die werden hier, glaube ich, sehr, sehr glücklich werden.
Hat auf jeden Fall einen hohen Widerspielreiz für mich. Also
ja, und es gibt eine Aufholmechanik eben. Also dadurch, dass man dann irgendwann dann auch mehr Würfel werfen darf. Also wenn man zu oft Fehlwürfe hat, dann darf man plötzlich statt 9, 10 Würfel werfen jede Runde. Und wenn es noch wieder schief geht, sogar 11. Und dadurch hat man immer noch so ein bisschen eine Möglichkeit. Es bleibt immer ein bisschen spannend dadurch, dieses Wettrennen. Weil man immer sagt, ja, ah, okay, da kann er doch noch kommen, weil er darf jetzt plötzlich 11 Würfel werfen. Schaffe ich das überhaupt noch? Das finde ich, das ist eine Spannung drin. Ich habe selber, kann ich ein bisschen mein Glück einschätzen. Ich finde, wenn man diese erste Hürde genommen hat, dann ist das ein ganz starker Titel. Also ich mag den total gerne, weil er eben so viel Vielfalt bietet. Und auch Emotionen. Also ich mag das ja eh immer, wenn irgendwas bei mir ausgelöst wird. Und das ist es hier eben immer. Also dieses, ja, jetzt habe ich es geschafft. Und da habe ich den Würfel. Und dann, aber ich riskiere es nochmal, weil ich bin so drauf. Und dann würfel ich eben, dann, ja, passiert eben das oder halt nicht. Ich mag das.
Und nichts ist so befriedigend und schön wie dieses Geräusch, wenn man über 10 Würfel in der Hand hat.
Ja.
Und dann das finale Wettrennen, wenn mehrere versuchen, möglichst weit vorne im Ziel zu sein. Das ist auch herrlich. Dann fiebert man richtig mit.
Und es hat wenig Downtime, also dieses Würfelkaufen, dieses Neuausrüsten deines Decks, in Anführungszeichen, deines Würfeldecks, dauert ja nicht so lange, dann man darf sich ja auch maximal nur 2 kaufen und so weiter. Also es geht wirklich flott und dann würfeln alle gleichzeitig und laufen und man kann ja dann so ein bisschen noch drauf bestehen, okay, kauf du zuerst, damit ich halt sehen kann, ob ich noch einen roten kaufen muss oder nicht, aber das kommt ja eher selten vor. Also sehr, sehr schön. Aber tatsächlich durch diese ganzen Sachen, die wir angesprochen haben, schon eher ein Push-Your-Luck-Spiel für erfahrenere SpielerInnen.
Ja.
Und welche,
ja,
die gut basteln können. Mich würde mal gerne interessieren, wie eure Würfel denn aussehen, die ihr da gebastelt habt.
Ich habe da auch schon die wildesten Sachen schon auf Fotos gesehen, was mit dem vorhandenen Inlay angefangen wurde, bis zum Kartenhalter und dann die anderen Sachen rausgeworfen. Ich weiß auch nicht, wie lange die Pappboxen halten. Also ich befülle die jetzt nicht so regelmäßig. Irgendwann kriege ich wahrscheinlich einen Rappel, werf die alle raus und hole mir irgendwie vom Sekundärmarkt da noch irgendwas, so Würfelschalen oder irgendwas.
Der Shut Up and Sit Down Podcast, die haben gesagt, sie kaufen sich so eine Anglerbox. Ja. Weißt du, wo diese Köter, diese Flies, wie heißen die auf Deutsch, diese Köder da drin sind.
Ja.
Und dann kann man da die ganzen Würfel reinpacken. Das fliegen ist, glaube ich, keine schlechte Idee.
Fliegen?
Fliegen, ja. Kommt. Ja.
Ich habe am Anfang auch wirklich versucht, noch dieses Ding zurechtzuschnippeln und das noch irgendwie so reinzupacken, dass dann gar nichts mehr verrutscht. Aber ich habe dann irgendwann einmal über die Schulter geworfen und dann hat es
eben. Genau. Ja, Steffi, ich weiß nicht, ob es so ein bisschen an AEG liegt, oder? Also die Spiele von denen fehlt immer so ein bisschen Polish, habe ich so noch das Gefühl. Also das hätte doch ein noch fantastischeres Spiel sein können, wenn da noch ein bisschen redaktionell geschliffener die Sache mit dem Karton, das, mein Gott, da kann ich drüber hinwegsehen. Aber die Anleitung und vielleicht ein bisschen reduzierter die Charaktere in so Packs packen, dass man die nach und nach aufmacht, weil Pegasus kann das ja. Pegasus hat ja aus Kitchen Rush zum Beispiel ein fantastisches Spiel gemacht. Ja, auch da hatten wir ja die englische Originalversion und da hat man gemerkt, okay, das ist eigentlich ein Spiel, was Familien anspricht, aber für absolute Kenner gemacht worden ist. Und Pegasus hat es ja geschafft, redaktionell daraus ein Familienspiel zu machen, was sich langsam peu à peu aufbaut. Und genau dieses Prozedere hier bei Kubitos wäre ein viel besseres Spiel geworden.
Ja. Dann,
das stimmt.
Ich mag es ja immer noch total gerne, aber ich kann halt, wie gesagt, diese Hürde nehmen. Ich habe bloß die Befürchtung, dass viele daran dann scheitern werden. Aber wenn man die hat, ist es, finde ich, ein richtig starker Titel.
Mhm. Ja. Gut, apropos richtig starker Titel, Steff, da kommt doch dein Stichwort. Da kommen wir doch zu deinem Lieblingsspiel. Kann man das so sagen? Eine wunderbare Welt, sicherlich eins deiner Lieblingsspiele,
ist,
oder? Ein Spiel, bei dem dein Herz aufgeht
als Mathematiker. Ja, eine wundervolle Welt von Frederik.
Endlich auf Deutsch.
Ja, genau. Also es gab es schon vorher auf Kickstarter. Und sagen wir mal so, es sieht wirklich toll aus. Also man schaut sich das Cover an und denkt sich, oh, eine wundervolle Welt und was ist das? Und dann muss man gleich mal wieder das Ganze bremsen, was wir jetzt bei den anderen so gesagt haben. Hier wird eigentlich nicht erfüllt, was das Cover hält oder einen verspricht. Das ist einfach klar. Also das hier ist was anderes. Ich will noch kurz mal sagen, wo es erschienen ist. Also es ist bei Kobold Verlag erschienen. Das ist die eben bei Spieleoffensive sind und ist von Frederic Guérard. Und Anthony Wolf hat das illustriert und wirklich wunderschön illustriert. Also die Karten, nehmt euch mal wirklich die Zeit, bevor ihr das Spiel überhaupt spielt, die Karten einfach nur anzuschauen und zu genießen, weil später werdet ihr es nicht mehr machen. Danach guckt man eigentlich nur noch drauf, was auf dem Ganzen eigentlich drauf ist. Und wir haben hier ein Drafting-Spiel. Also Drafting, das heißt einfach, wir geben unsere Karten weiter. Wir haben am Anfang 7 Karten auf der Hand und suchen uns davon eine aus, die uns besonders gut gefällt. Und dann geben wir den Rest weiter, kriegen dann 6 Karten, suchen uns da wieder eine aus und bilden uns damit unsere wundervolle Welt. Ja, so kann man das sagen. Und diese, das sind immer so Gebäude drauf oder irgendwelche Errungenschaften. Und die kosten unterschiedlich viel. Und Kosten, damit sind einfach nur farbige Würfelchen gemeint. So ganz kleine Würfelchen, die das anzeigen. Da können eben rote Würfel sein oder grüne Würfel oder schwarze Würfel und so weiter. Also brauche ich zum Beispiel ein Gebäude, das will jetzt 3 schwarze Würfel von mir haben. Und dann muss ich entscheiden, ja, möchte ich dieses Gebäude auslegen und dieses Gebäude bauen? Dafür habe ich nämlich länger Zeit. Irgendwann müssen halt da diese 3 schwarze Würfel drauf liegen. Dann wird es gebaut und bringt mir weitere Erträge. Stehen zum Beispiel drauf, ja, ich darf ab jetzt kriege ich einen blauen Würfel. Ah, einen blauen brauche ich für was anderes, weil daneben liegt ihm hier ein anderes Gebäude, es braucht genau 2 blaue Würfel. Ah, aber da kommt ein anderes, das kostet zwar einen grünen Würfel, aber es wird mir sofort die 2 blauen bringen. Und dann fängt es bei mir an und dann fange ich durchrechnen an. Und naja, okay, ich nehme das jetzt mal noch nicht, sondern ich gebe das erstmal nochmal weiter. Denn vielleicht kommt es ja gleich nochmal zu mir, wenn es die Runde gemacht hat und dann. Nein, es hat mir jemand rausgenommen. Es hat nur gemacht, um mich zu ärgern, ja? Sowas. Und dann, das ist jetzt ganz einfach, was mit mir passiert währenddessen. Also ich bin die ganze Zeit in diesen Entscheidungsprozessen drin und versuche, das Optimalste rauszuholen, was hier eigentlich gegeben ist. Und während dem Spiel fällt mir mittendrin plötzlich ein, Moment mal, du hast eine super Engine gerade hier zum Laufen gebracht, aber ich habe ja gar nichts für Siegpunkte. Ich muss am Ende ja irgendwie auch Punkte dafür kriegen, nicht nur irgendwas Volles bauen, sondern, okay, jetzt muss ich schauen, was bringt denn Siegpunkte? Ach, wenn ich dieses Gebäude baue, dann kriege ich für alle, die mir blaue Würfel bringen, 3 Siegpunkte. Also nehme ich mir das. Aber das will ja Grüne haben. Grüne Würfel habe ich ja noch gar nicht. Also, und ihr merkt, also das ist die ganze Zeit meine Emotion, die ich währenddessen habe. Und
man darf ja nur eine nehmen, immer von den 7.
Ja, dann voll gemein. Ja, also immer nur eine nehmen. Und ja, ich mag das wirklich total gerne. Es ist bei mir eingeschlagen wie eine Bombe, als hätte man irgendwie mein Gehirn ausgelesen und gesagt, was will er denn eigentlich genau haben? Und ja, sowas will ich haben.
Okay, also in deinem Hirn stand, mach doch einfach nochmal Seven Wonders, nur ein bisschen anders.
Genau, ich liebe ja auch Seven Wonders total. Aber
Seven Wonders in fieser.
Seven Wonders ist für mich halt so, da spielst du immer eine Karte aus, dann hast du's. Dieses Planen hier, dass man wirklich sieht, okay, ich habe jetzt die Würfel noch nicht, aber ich werde das irgendwann noch hinkriegen und dann freue ich mich total. Wir haben es also ein bisschen anders. Kommen wir auf Calico, was mit 10 Sachen vorgibt und hier ist es so, ich werde die ganze Zeit doch wieder belohnt, weil plötzlich, ah, jetzt habe ich meine blauen, jetzt kann ich das bauen, jetzt habe ich das und schaut mal alle her, was ich gerade hier gebaut habe. Ihr guckt, was ich hier habe. ich finde das einfach toll, ich mag das total gerne und das spielt sich auch noch flott. Also wir sind dann durch, so nach einer halben Stunde habe ich das eigentlich runtergespielt. Ja,
fantastisch. Dass es so auf so wenig Züge limitiert ist, ist eigentlich mit das Highlight in diesem Spiel, weil es zieht sich nicht endlos hin. Man hat keine große Downtime, weil alle gleichzeitig diese Karten auswählen. Und ich finde, es sind so viele schöne kleine Kniffe dabei, die es dann doch noch mal deutlich von Seven Wonders unterscheiden. Also diese Tatsache, dass man zwar 7 Karten draftet, sie aber erstmal sich in die Planungsphase legt, was du gerade schon beschrieben hast, finde ich so einen genialen Kniff. Weil während dieser Drafting-Phase ändere ich mich immer noch mal um. Ja, bei der ersten Karte denke ich, oh geil, die baue ich auf jeden Fall. Bei der zweiten denke ich, die baue ich auch. Bei der dritten denke ich, die baue ich auch. Und dann merke ich so, ja, Moment mal, ich brauche hier Ressourcen. Bei der vierten denke ich, oh, die ist auch gut. Naja, die erste kann ich dann dafür abwerfen, dann kriege ich die Ressourcen. Auf einmal, und am Ende stehe ich da und baue die 7. Karte und die 8., die anderen habe ich alle weggeworfen für Ressourcen oder sowas in der Art, ja. Und dann merke ich in der nächsten Runde, Mist, ich habe mir zu viel Bauprojekte genommen. Also das, finde ich, ist ein super schöner Reiz, so zu überlegen, was davon baue ich und was werfe ich ab. Was nehme ich vielleicht auch nur dem Steff weg, damit er seine Siegpunkte nicht kriegt. Und dann aber auch dieser zweite Kniff, dass diese Phasen nacheinander in diesen Farbproduktionen abgearbeitet werden. Ja, also dass ich einfach auch nochmal mitplanen kann, wenn ich jetzt dieses rote Gebäude brauche, wenn ich jetzt dieses Gebäude baue, was diese blauen Steine braucht. Ah, wenn ich das andere Gebäude vorher abschließe, dann kriege ich ja gleich nochmal, bevor das rote Gebäude gebaut werden kann, also abgeschlossen werden kann, dann kriege ich ja nochmal 2 rote Steine mehr, die produziert werden. Und das ist so eine coole Mechanik, dieses... Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, Steff. Ist ja, das so ein,
man merkt schon, dass es komplizierter ist, weil es schon
schwierig ist. Linearer Planungsbau oder was auch immer. Also, dass ich halt in der aktiven Phase, eigentlich kann man da ja gar nichts mehr machen. Also, man hat diese Drafting-Phase und dann hat man die Produktionsphase, wo einfach jeder und jede seine Baustoffe bekommt, die man halt hat. Aber wenn du während dieser Phase ein Gebäude fertigstellen kannst, dann zählt es ja auch schon für die nächste Bauphase mit. Großartig. Also, das, und das versteht man erst so nach der ersten Partie so richtig. Oder, Marie, wie ging's dir?
Ich habe es heute das erste Mal gespielt und ich habe jetzt ja zuletzt häufiger mal Seven Wonders gespielt, Seven Wonders Duel auch, aber ich vergleiche es jetzt mal innerlich eher mit dem normalen, großen Seven Wonders. Das hier habe ich heute zu zweit gespielt, das ist ja ganz schön, dass man das auch zu zweit spielen kann, da hat man dann halt 10 Karten und 3 wandern am Ende einfach so auf den Ablagestapel. Ich habe festgestellt, dass man sich deutlich besser gleich am Anfang verbauen kann. Das habe ich. Ich habe zu viel erklärt und zu wenig aufpassen können auf meinen Kram. Lass nochmal anfangen nach der ersten Runde. Das funktioniert so nicht. Also Seven Wonders habe ich jetzt wirklich viel gespielt und hier ist es natürlich schon, dass es ist weniger verzeihend. Also man muss schon genau gucken. Der Anspruch ist höher. Ich finde es aber sehr interessant. Aber das mit den Produktionsphasen habe ich auch schon so festgestellt. Man guckt halt so ein bisschen, also ich habe jetzt auch ganz amüsiert zugehört, wie du mit den blauen Klötzen das, also man merkt schon, das Thema kommt wirklich kein Stück durch.
Null.
Aber das ist ja, also sehr flott gespielt. Die Anleitung ist auch passend schlank, also die ist nicht unnötig aufgebauscht, finde ich, sehr angenehm. Und mir hat's gut gefallen. Also ich muss das noch mal spielen jetzt. Also es ist ganz schön, ja. Also ich bin jetzt nicht so die mathematisch Denkende, muss ich dazu sagen. Nee. Es ist viel Bauchgefühl. Und ich glaube, da wird jemand, der das wirklich gut durchplanen kann, der hat da schon Vorteile.
Das wäre auch meine Kritik. Also ich bin ja total der Bauchspieler und mag so Spiele, wo man eben nicht durchrechnen kann, wo man gerade so steht. Und das ist halt hier schon echt schwierig. Also wenn ich gegen Steff spiele, ich bin mir einfach hundertprozentig sicher, ich würde immer verlieren. Weil, Steff, du bist Mathematiker, Spielertypen, die da so besser vorausplanen können, die werden bei Seven Wonders, sage ich schon, bei Wunder von der Welt auf jeden Fall immer im Vorteil sein. Man kann es aus dem Bauch spielen, aber man wird alt aussehen gegen Leute, die da sehr weit in Voraus planen können.
Das geht nicht.
Ich bin immer selber überrascht bei meinen Phasen, wenn ich dann so, oh stimmt, ich kriege ja dann noch mal ein blaues, weil ich habe das Gebäude ja fertig.
Dann
das
noch passiert ja nicht, oder? Gegen so jemanden zu spielen. Ja. Nee, das ist vollkommen richtig. Also das ist alles für Optimierer. Das ist was für Planer und die sich dann eben auch freuen können, dass ein Plan aufgegangen ist. Wir wissen doch, wir mögen das, wenn ein Plan aufgeht.
Ich weiß, wenn ein Plan funktioniert.
Genau. Ich möchte was Positives auch noch zu sagen, denn ich habe die Erweiterung und auch die Kampagne dazu gespielt. Und erstmal, was ich an der Erweiterung total schätze, ist, ich mag es mal, so eine Erweiterung zu haben, wo im Prinzip nur 2 Seiten Erklärung dabei sind, ich die einfach reinmischen kann und die überhaupt nicht irgendwie das ursprüngliche Spiel mehr kaputt macht, sondern es sind einfach nur noch neue Karten, die reingegeben wurden, die noch tollere Sachen machen können, wo ich dann einfach sage, oh, okay, noch mal was Neueres. Also es gibt mir was on top, so obendrauf, ohne das ursprüngliche Spiel so zu verfälschen oder irgendwie so abzuändern. Also ich fand das ganz, ganz angenehm. Und auch die Kampagne, da kam tatsächlich auch ein bisschen Flair rein. Also wo es dann dazu gekommen ist, die heißt nämlich Krieg und Frieden. Und da ist tatsächlich so, dass immer sowas an die Seite gelegt wird und es ein bisschen in diese Richtung gegangen wird. Ja, möchtet ihr euch beteiligen an diesem gemeinschaftlichen Projekt? Also wenn ihr da jetzt zum Beispiel in so einen Würfel reinlegt, dann dürft ihr den grünen Würfel gegen einen gelben austauschen oder irgendwie sowas. Und wenn ihr das dann wirklich macht am Ende, dann entwickelt sich das Ganze so ein bisschen weiter. Also sind wir eher so in die friedliche Richtung oder fangen die Nationen einen Krieg an? Da kommt es dann so ein bisschen rein. Es ist natürlich auch so nur extern so ein bisschen drin. Aber dann funktioniert eben auch das vielleicht ein bisschen mehr, dass ja sowas ein bisschen durchgezogen wird. Auch das fand ich wunderbar angenehm zu spielen. Eine ganz schöne Kampagne, die mir ganz wenig Regeln gibt. Also wir haben jetzt nicht sowas auf dem Niveau, wo man dann sagt, okay, es gibt mir erstmal 10 Minuten, du kannst mal kurz weggehen, ich lese mal die Regeln. Sondern da hat man gesagt, ach, in dem gibt es jetzt das noch zusätzlich, schön, okay, ach, jetzt haben sie das noch mit hinzugefügt. Ganz angenehm, also sehr schön zum Runterzuspielen und dann eben so das Ganze nochmal so einen Reiz zu geben. Ja, ich möchte noch ein paar Mal noch miteinander spielen und jetzt gibt mir was Neues und ein paar kleine Änderungen nur, die das Ganze aber nochmal reizvoller machen. Also ihr merkt schon, ich habe eine große Liebe hier gefunden mit der wundervollen Welt.
Und die Kampagne, ist die so, dass die dann auch für die nächste Partie irgendwas grundlegend ändert? Ist es so leicht Legacy, ohne dass was kaputt geht?
Leicht also Legacy, weil du bekommst einen kleinen Effekt, wenn du gewinnst. Dann sagt man dir, okay, du darfst in der nächsten Partie ausnahmsweise einen roten Stein gegen einen blauen tauschen oder andersrum oder sowas. Mhm. Die anderen kriegen auch was, aber ein kleines bisschen schwächer dann dafür.
Okay, und kann man dann wieder zurücksetzen und nochmal so spielen, die Kampagne. Komplett.
Ja, die Kampagne habe ich hier auch noch verpackt liegen. Die hat mir irgendjemand empfohlen.
Ja.
Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber.
Aber ich finde, muss dir vollkommen recht geben, ich muss es mit dieser Einschränkung empfehlen, eben, dass das wirklich für diese Leute sind, die halt dieses Planen so gerne mögen. Und da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Also, auch wenn ich so gerne mag, das muss man einfach dazu sagen.
Oder man verliert einfach mit Würde gegen die Planer und hat trotzdem Spaß.
Mit Würde verlieren, das kenne ich nicht.
Echt nicht?
Ich hab's mit meiner einen Spielegruppe, die ich gerade habe, also mit meinen Nachbarn gespielt und die sind auch völlig hin und weg. Also die haben auch gesagt, das ist das absolute Lieblingsspiel gerade, sind auch sehr Planung und Sammeln und ja, so, oh, wenn ich da diese drei Blauen habe, dann kriege ich da das Schwarze und dann kriege ich aber dafür noch 2 Siegpunkte und dann habe ich ja auch noch die Mehrheit, dann sammle ich auch noch diesen General und also die sind da voll aufgegangen und waren hin und weg. Ein Spiel, was man wirklich allen Optimierer und Optimierfans sehr warm ans Herz legen kann, ja. Ein modernes Seven Wonders, finde ich, kann man schon so sagen.
Richtig, genau.
Ja. Und ich werde es weiterhin aus dem Bauch spielen, Marie, und weiterhin kläglich scheitern und mich wundern, dass ich in der letzten Runde 3 Rote übrig habe, die nirgends hinpassen. Steff, sowas passiert mir.
Ach, es ist so gut, Manu, dass du so ähnlich tickst. Man fühlt sich dann nicht so alleine.
Vor allem bei vielen Spielen ist ja so, okay, dann hast du auf einmal einen Ressourcenüberschuss, mit dem du gar nicht so richtig gerechnet hast, aber dann kriegst du den ja irgendwie noch unter. Das Gemeine hier bei Wundervolle Welt ist ja, dass du, wenn du Ressourcenüberschuss hast, dann verpufft der ja auch noch so gemeinerweise. Wenn du ihn nicht sofort irgendwie verwenden kannst in freie Projekte, dann ist der ja weg, dann ist der ja nur noch so 5 Stück sind ein Joker wert. Das finde ich so gemein.
Aber immerhin.
Wenn ich die wenigstens horten könnte. Immerhin.
Ja. Also, es ist halt immer so, ich sage, oh, jetzt habe ich das Gebäude gebaut, jetzt kriege ich noch 3 gelbe. Ach, 3 gelbe? Oh, ich habe ja gar kein Gebäude dafür.
Genau. Aber vielleicht werde ich da dann noch mit warm, dass ich da besser planen kann. Richtig schade finde ich aber tatsächlich, dass die Karten so schön gezeichnet sind. Also ich freue mich dann immer, ich zwinge mich dann dazu, die anzuschauen und so, ach guck mal, ich habe eine UFO-Basis oder guck mal, ich habe sprechende Delfine mit künstlicher Intelligenz oder hier, ich habe eine Magnetschwebebahn und dann meine Mitspieler, die Optimierer dann immer so, ja,
welche Bilder,
es hat ein blaues Icon. So. Ja, also das ist schon ein bisschen schade, weil es mal wieder, Steff, das haben wir ja sehr, sehr oft hier auch im Podcast schon gehabt, es ist mal wieder so ein Ziff-Game, was kein Ziff-Gefühl verbreitet. Ja, es ist wieder, es verspricht mir vom Cover, dass ich eine Welt aufbaue, dass ich politische Entscheidungen treffe, dass ich entscheiden kann, gehe ich eher in die militärische oder in die zukunftsorientierte Zukunft. Nichts davon ist im Spiel, außer auf den Grafiken.
Ja, in der Kampagne kommt tatsächlich halt ein bisschen Krieg und Frieden, da geht es dann wirklich in die eine oder die andere Richtung. Aber hier, du schaust dir das Cover an und dann heißt es auch noch eine wundervolle Welt. Was wirklich auch nichts damit zu tun hat. Also klar, meine Welt wurde ein bisschen wundervoller durch das Spiel vielleicht, aber
kennt ihr diese Honest Game Trailer oder Honest Movie Trailers? Ja. Das finde ich, könnte man auch mal für Brettspielcover machen. Ja, Symbole sammeln, wunderbare Symbole
richtig,
sammeln,
genau.
Wie dieses Spiel heißt.
Viele so Symbole viel sammeln und Rohstoffe verschenken.
Wie würde Kubitus heißen? Überkomplexe Regeln für ein einfaches Würfelspiel. dann wäre der schreckliche Käse auch weg. Sehr schön. Gut, haben wir schon gesagt, für wie viele Leute? Wundervolle Welt.
Mit der Erweiterung geht es, glaube ich, zu 7. Also es ist, glaube ich, jetzt zu 6 maximal.
Ja, das Grundspiel geht bis 5 tatsächlich.
1 bis 5.
Steht auch ab 14 drauf, aus bekannten Gründen. Thematisch ist da nichts drin, kann man auch schon. Man muss ja auch nicht viel lesen können, man muss wirklich nur Symbole können.
Die Symbole sind auch echt ganz gut. Also da ist man sofort drin, da kommen keine Fragen auf, was ist das jetzt, was kriege ich da vielleicht auch für Siegpunkte am Ende. Hat mir gut gefallen.
So, 4 gute Spiele heute.
Ja, tatsächlich haben wir heute mal mit einer Auswahl gehabt von
4
wirklich guten Spielen. Ja.
Alle mit kleinen Einschränkungen und kleinen Abers, aber das gehört ja auch dazu.
Ja.
Wunderbar. Dann sind wir auch genau an der Stundenmarke angekommen. Perfektes Timing. Vielen lieben Dank, Steff. Mehr von dir findet man natürlich bei Krimi Master, bei Brettagoge Podcast.
Genau.
Und natürlich uns zusammen auch alle bei Ben regelmäßig bei 4 wollen nur spielen. Da sind wir auch vorgestern erst auf dem Programm gewesen. Natürlich auch bei dir bei Nordsprech auf YouTube, Marie.
Ja. Genau, da wird unser gemeinsamer Livestream auch immer noch restreamt.
Ja. Und neuen Content ist in Arbeit. Ich habe gestern gehört, du hast Video geschnitten.
Ja, ich habe jetzt erstmal nur so ein ganz kleines fertig gekriegt. Es kommen aber noch die normalen Spiele. Also ich habe jetzt endlich mein versprochenes Einhorn-Glitzerglück-Video hochgeladen.
Darauf warte ich schon lange.
Ich auch. Ich wusste, dass der April-Scherz jetzt so spät gekommen ist, habe ich gedacht.
Nein, ich wurde oft nachgefragt. Kein Scherz. Okay. Das musste jetzt sein. Ich habe auch noch andere Videos auf Halde. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, die anzugucken. Da kommt noch was.
Guck mal, ich hab extra für dich hier das Pferdespiel aufgestellt.
Ach, aber ich sitz von davor. Dir.
Das müssen wir auch mal besprechen, aber das kommt nächstes Jahr. Gut, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüss.